Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast Holger Lüdorf, Managing Director Global Product Partnerships, Google Maps, Local Search und Google Earth. Was für ein Titel.
In der Zeit, wo ich dann bei Yahoo war, haben die das iPhone gelauncht. Da gibt es auch noch eine schöne Story, wo ich quasi indirekt auch nochmal von Steve Jobs irgendwie angegangen worden bin, weil ich den erstmal unsere Yahoo Weather und Yahoo Finance APIs verwehrt habe und wo sich dann Steve Jobs bei Jerry Yang, unserem CEO und Founder, beschwert hat. Er hat mich quasi übers Telefon Jerry gegenüber als fucking Idiot bezeichnet.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Holger ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Business Development Manager hier im Valley und der ist schon seit 16 Jahren hier und hat bei Firmen wie Yahoo, Foursquare oder Postmates gearbeitet, bevor er vor 4 Jahren zu Google Maps gekommen ist. Und dort verantwortet er das gesamte Partnergeschäft. Also öffnet echt mal Google Maps und schaut, was man alles für spannende Integrationen da finden kann. Also von Bahninfos über Essensbestellungen zu Benzinpreisen. Ich glaube auch Google Maps ist gerade deshalb echt einer der, einer meiner Lieblings-Apps sozusagen oder Lieblingsprodukte überhaupt. Und ja, Holger kann dabei so echt einige krasse Geschichten erzählen. Gerade im Vorspann habt ihr schon die Story mit Steve Jobs gehört, aber auch bei Postmates, einer Firma, wo einer der ersten Mitarbeiter war. Die wurden ja gerade letztes Jahr für 2,6 Milliarden Dollar von Uber akquiriert. Hat sich das sicherlich für Holger sehr, sehr positiv ausgezahlt. Also eine echt spannende Bilderbuch-Silicon Valley-Karriere. Sehr inspirierend für mich. Also ab geht's direkt ins Gespräch mit Holger Lüdorf von Google Maps. Moin Holger.
Moin Christian, wie geht's dir?
Gut, ja, danke dir. Schön, dass du mit dabei bist. Ich muss ja kurz die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar in Neue Valley, das ist halt praktisch die Power of Silicon Valley, hat meine Frau in der Schlange neben dir gestanden beim Kaffee und dann habe ich gemerkt, da ist ein Deutscher. Ich habe auf meinen kleinen Sohnemann aufgepasst und so habe ich gedacht, der steht doch bei mir auf der Liste. Insofern wunderbar, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl mal, wo kommst du eigentlich her?
Ja, ich komme original aus Gummersbach und das ist eine Dreiviertelstunde östlich von Köln.
Okay. Und das heißt, du bist dann praktisch so der ganzen Köln oder Köln sehr verbunden sozusagen.
Ja, ich bin schon im Kölner Raum groß geworden und bin auch Karnevalist und so weiter und auch FC Köln-Fan. Aber naja, bin ja jetzt mittlerweile schon, glaube ich, mehr als die Hälfte meines Lebens außerhalb von Deutschland. Das heißt, ich verfolge das eigentlich alles nur noch so aus der Ferne mit. Ja, aber schon Rheinländer und Oberberger.
Okay. Erzähl mal so ein bisschen, wie es angefangen hat. Du hast ja auch in Deutschland noch studiert, ne? Ich glaube, war das in Bremen sogar?
Genau.
Wie ging das los da?
Ja, wie ging das los? Also ich würde sagen, so richtig ging das Fernweh und auch das Interesse, mich, glaube ich, international zu bewegen, das ging eigentlich schon in der Highschool los, weil ich in der Highschool, glaube ich, wie viele andere Menschen, die ich kenne, einen Austauschjahr gemacht habe und habe in Peoria, Illinois, ich date mich jetzt ein bisschen, 1986 im Juniorjahr gemacht habe in so einer katholischen Highschool und fand das super und habe dort eigentlich so den ersten Schliff bekommen, was mein Englisch anbelangt. War vorher eigentlich, glaube ich, eher so ein Chaot. Meine Mutter sagte immer, ich wäre so wirklich als Erwachsener oder so viel reifer nach Hause gekommen, als ich mit 15 dann von Gummersbach aus nach USA gegangen bin. Ja, und habe dann mit einer besseren Note, als, glaube ich, von meinen Eltern erwartet, mein Abitur dann nach diesem Amerika-Aufenthalt bestanden und habe dann erstmal überlegt, BWL zu studieren, hatte immer daran Interesse, meine Familie, das sind alles Entrepreneure und Leute, die selbstständig sind quasi, habe mir aber gedacht, dass ich, wenn ich nur jetzt BWL studiere, dass ich mich darüber nicht vernünftig differenzieren kann und hatte mich dann für ein paar verschiedene Studiengänge beworben, mit einer zweiten Fremdsprache. Ich habe, glaube ich, über die ZVS, glaube ich, habe ich in Bayreuth einen Studiengang bekommen für BWL und Spanisch und dann aber auch nochmal ein Privatstudiengang an der Hochschule Bremen, und zwar nennt sich das angewandte Weltwirtschaftssprachen. Das heißt, das ist ein kombiniertes BWL-Studium mit entweder Chinesisch, also Sinologie, Japanologie oder Arabistik. Und ich habe mich damals für Japanisch entschieden, weil ich auch mit meinem Vater ein paar Mal in Japan war, der da beruflich war und war damals davon fasziniert und habe dann 4-5 Jahre studiert, auch einen Teil davon ein Jahr in Japan verbracht, ein erstes Jahr dort ein Praktikum gemacht und bin dann als Diplom-Wirtschaftsjapanologe nach 5 Jahren habe ich dann in Bremen meinen Abschluss gemacht. Aber ja, so bin ich dann halt zu einem, glaube ich, relativ guten Japanisch gekommen, aber einem relativ schwachen BWL, weil natürlich kannst du dir vorstellen, also als Linguist ist halt Japanisch relativ aufwendig, auch gerade was das Schreiben und Lesen anbelangt. Und habe dann relativ schnell danach mich auch entschieden, noch ein MBA dran zu hängen, weil einfach ich gemerkt habe, boah, das, was ich da jetzt vielleicht in Bremen gelernt habe, war nicht ausreichend.
Ja, und aber hast du denn schon dann auch versucht, dann in Japan dann nach dem Studium erstmal zu arbeiten? Oder war eigentlich für dich schon klar, nee, ich muss eigentlich in die USA, das aus der Highschool-Zeit heraus, das hat mir so gut gefallen. Also wie war so der Gedankenprozess da?
Ja, also ich habe das erste Jahr bei All Nippon Airways gearbeitet. Die wurden damals Teil von der Star Alliance, ne, zu der ja auch die Lufthansa gehört, und habe dort dem International Relations Team geholfen. All Nippon Airways war damals eigentlich so der nationale Carrier in Japan. Und dann hat sich quasi der Markt dort geöffnet und dann hat Japan Airlines sowohl den Domestic Markt bedient als auch den internationalen Markt und andersrum. All Nippon Airways hat dann, glaube ich, die ersten Flüge in Frankfurt, Rom und London angeboten und habe dann halt diesem Team da als Intern geholfen, diesen ersten Starlines hier hinzukriegen. Wurde danach auch nochmal, weil dann der Deal relativ früh, also sagen wir mal nach 8 Monaten meines einjährigen Aufenthalts dann durch war, habe ich dann noch als Sensei, als Lehrer, als Deutschlehrer tatsächlich auch noch die Stewardessen oder die Flight Attendants dort ausgebildet in rudimentärem Deutsch, was auch noch ganz lustig war. Habe dann also quasi meine erste Experience dort gehabt und bin aber dann nach dem Studium tatsächlich erst nochmal nach Japan gegangen, um für ein knappes Jahr bei Sumitomo, so einem großen japanischen Konglomerat, zu arbeiten und dort im Marketing quasi wirklich so relativ stumpfe Excel-Spreadsheets zu bauen und Preisanalysen zu machen. Und wie gesagt, dann ich habe gemerkt, das machte irgendwie langfristig keinen Sinn. Da hätte ich, glaube ich, hätte ich in Japan wahrscheinlich als Gaijin, als Ausländer nichts werden können. Und dann fehlte mir im Endeffekt auch noch so ein bisschen die Theorie. Und genau, habe dann halt nach einem Jahr in Japan gesagt, okay, ich glaube, ich mache lieber ein MBA.
Ja, aber ist ja schon ganz interessant, weil gerade von deinem Internship, wo du berichtet hast, da hast du ja im Prinzip schon Business Development gemacht, wenn du da Deals eingetütet hast und so. Und vielleicht war ja damals, also für mich klingt das jetzt so ein bisschen lange, lange her, ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass vielleicht auch so eine Business Development Rolle in der Form vielleicht noch gar nicht so Usus war. Ich weiß nicht, oder war das schon so, dass alle Firmen sowas hatten?
Ja, nee, das stimmt schon. Ne? Ich glaube, was ich jetzt so Strategic Development oder Business Development nennen würde, das gab es wahrscheinlich da auch schon. Damals wurde aber zum Beispiel diese bestimmte Division, in der ich da gearbeitet habe für All Nippon Airways, ich glaube, die hieß noch nicht mal so. Ich glaube, die hieß irgendwie International Relations. Da ging es also noch nicht mal so unbedingt um Riesendeals. Dir kannst du ja vorstellen, wenn nach so einer Deregulation so eine Airline zum ersten Mal international fliegt, dann ist das natürlich auch das allererste Mal, dass die überhaupt international irgendwie Partnerschaften aufbauen. Aber ich habe da im Endeffekt, das stimmt schon, so im Nachhinein, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber das war tatsächlich so der erste Schritt hin Richtung Partnerschaften. Ich war ja als Intern natürlich da der most junior man in the building und habe im Endeffekt ja nur mir angeguckt, wie das abläuft und dann als ersten Eindruck so einen klassisch japanischen Business so eine Business-Kultur mitzubekommen, ist natürlich schon was ganz anderes als sowohl die deutsche als auch die amerikanische Kultur. Ne? Das ist nämlich sehr hochgradig konservativ. Da sitzen alle bis 7 Uhr abends am Schreibtisch, bis dann der Chef seine Zeitung hingelegt hat. Die Schlausten im Team waren eigentlich die Frauen, die aber dann nur Tee servieren durften. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sexistisch und im Endeffekt wie überaltert das schon damals war. Aber es hat sich jetzt mittlerweile natürlich auch definitiv geändert. Ich sehe das ja bei meinen Kollegen bei Google in Japan. Aber damals war das einfach nur anders. Aber das stimmt schon. Das war wahrscheinlich schon so meine erste Erfahrung im Partnerschaftsbereich.
Ja, aber es ist schon witzig, wie du das ansprichst mit Japan. Ich war jetzt vor ein paar Jahren mal da, vor 3 Jahren oder so, und das ist ja schon auch jetzt noch total anders. Ne? Alle laufen in diesen schwarzen Kostümchen und Anzügen rum und alle sehen irgendwie gleich aus und alle sind so fleißige Arbeiter und die meisten Leute sind ja auch immer noch so, dass die
nach dem Studium oder nach der Ausbildung bei einer Firma anfangen und dann für immer da bleiben. Das ist ja schon ein Riesenunterschied. Ach klar, gibt es da neue Generationen, wo sich das ändert. Aber lass uns mal weiter in deinem Weg gehen. Du hast eine MBA gemacht hier in den USA, hast eine coole Uni ausgesucht und bist du dann über dieses nach dem MBA ein Jahr hier bleiben ins Valley gekommen oder wie ist das entstanden, dass du hier ins Silicon Valley gekommen bist?
Ja, ich hätte erst, ich wollte unbedingt in New York eigentlich studieren, weil ich damals dort eine Freundin hatte, aber bin dort, mir wurde dort gesagt, ja, du kannst dann halt, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, aber deferred, also du musst quasi ein Jahr warten, bevor du dann angenommen worden bist. Das wollte ich aber nicht und habe dann mich im Endeffekt für die Duke University entschieden, wo ich wusste, dass sie eigentlich eine gute Reputation hat, aber wie gut die Reputation dann letztendlich war, das war mir dann erst im Nachhinein klar. Habe dann dort zwei wunderbare Jahre in North Carolina gehabt, habe ich mir auch vorher nicht vorstellen können, dass ich da irgendwo mal an der Südostküste 2 Jahre verbringe, aber das war echt eine tolle Zeit und bin aber dann nicht sofort an die Westküste gekommen, sondern ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch gar kein Visum und so, das war auch relativ schwer dann für internationale Studenten in den USA Fuß zu fassen. Naja, und wie das dann halt damals so in den frühen 90ern waren, ne? Die meisten Leute sind halt entweder in den Investmentbanking-Bereich gegangen oder in den Consulting-Bereich. Und das waren auch immer all die Firmen, die wirklich bei uns als Erste auf der Tür standen und rekrutiert haben. Und ich habe dann relativ frühzeitig ein Angebot angenommen von damals noch Anderson Consulting, die dann ein Jahr später zu Accenture wurden, um dort dann für die in London im Strategy Consulting zu arbeiten. Ne? Die haben also ganz klar mit Booz und mit McKinsey und diesen ganzen anderen großen Strategy Consulting Firmen konkurriert. Die sind natürlich eigentlich viel bekannter für ihre BizOps Tech Consulting Branchen, aber auf der Strategie Consulting Seite haben wir echt spannende Themen gemacht. Wir haben also, wir haben damals irgendwie Travelers Checks beraten halt, wie sie im Endeffekt aus ihrem alten Thema rauskommen und was sie halt auf der digitalen Seite neu machen können. Ich habe eine lange.
Haben Sie davon was umgesetzt?
Ich weiß nicht genau. Ich glaube, so die haben noch relativ lange dahin gedabt. Das ist halt so das klassische Problem, ne? Wenn du halt ein gutes Business hast, du weißt aber, du wirst irgendwie in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr relevant sein, dann sich dann dahin zu bewegen, glaube ich, war schwer für die. Aber was, glaube ich, für mich die schönste Zeit war, witzigerweise bin ich dann wieder gefragt worden, in Japan auch damals ein Digitalprojekt für Sony zu machen, was ich auch super fand. Und habe aber dann nach einem Jahr relativ schnell gemerkt, dass mich der ganze Lifestyle hier von Sonntagabend bis Freitag irgendwie immer unterwegs zu sein und dann nur am Wochenende in London zu sein, das fand ich erstmal relativ anstrengend. Und B war dann halt einer der Partner, für die ich bei Accenture gearbeitet hatte, der hatte mich gefragt, ob ich nicht für einen Startup arbeiten wollte, den er jetzt gerade gegründet hatte. Und die suchen halt ihre ersten Mitarbeiter in London. Naja, du musst halt natürlich, der Kontext ist, das war 99, das war der Height of the Bubble. Ja, da hat halt jeder hat halt irgendwie Geld gesammelt und abstruse neue Firmen gegründet. Die Firma, die ich dann am zweiten Tag, wo ich dann mitgemacht habe, die hieß Red Message. Das war im Endeffekt eine schwedisch-englische Firma, also mein damaliger Accenture-Partner, der ist Australier, der saß in London, aber die ganze Technik und das Produktteam, die saßen in Gothenburg, ne, also in Göteborg. Und dann haben wir angefangen, halt so die ersten rudimentären SMS-basierten Messaging-Services zu bauen. Unser Marquee-Service war von CNN, das war ein Kunde von uns. Musst dir ja damals vorstellen, du konntest dann halt dort deine Telefonnummer hinterlegen oder deine Mobilnummer, die hatte auch noch nicht jeder 99, ne? Und wenn du dann halt für Breaking News dann da quasi deine Telefonnummer hinterlegt hast, dann haben wir dir so abgeschnittene News-Headlines geschickt. Die hatten aber noch nicht mal einen Link, ne? Denn damals gab es noch nicht mal irgendwie Mobile Web oder so, ne? Das heißt, du musst dann irgendwie so, okay, irgendjemand berühmt ist gestorben. Wenn du jetzt dich dann tatsächlich dann informieren wolltest, was dann dahinter hinter der Headline steckt, musstest du tatsächlich dann auf deinen Laptop gehen und dir dann den Laptop anstellen. Also du merkst schon, das Produkt war eigentlich viel zu früh, ne? Wir hatten noch ein paar andere ganz gute Ideen, jetzt irgendwelche Stock Alerts und so weiter hinzukriegen. Aber das Problem war, dass wir dann nach anderthalb Jahren ist die Blase geplatzt, ne? Und dann hat dann natürlich jeder Startup, jeder Internetladen, bei dem wir eigentlich dem wir unseren Dienst verkaufen wollten, der hatte natürlich andere Probleme jetzt als so ein Messaging-Service einzustellen. Das heißt, ich habe dann relativ schnell 2000, 2001 gemerkt, dass es nicht funktioniert. Ich bin übrigens in der Zwischenzeit von, muss man auch noch dazu sagen, von London nach München gezogen, um in München dann halt so ein kleines Team von 6-7 Leuten aufzuziehen als unser erstes Deutschlandbüro. Und wie gesagt, habe aber dann 2001, im Endeffekt 2002 gemerkt, boah, so langfristig, glaube ich, ist das A nicht das Richtige, weil das Businessmodell halt noch viel zu früh ist. Aber was ich dazu sagen muss, ist, ich habe dort meine jetzige Frau kennengelernt. Von daher würde ich sagen, war die Entscheidung natürlich nie eine falsche. Ich habe auch noch sehr gute alte Freunde aus dieser Zeit. War natürlich auch eine tolle Zeit, ne? Also erster Bubble. Wir haben halt irgendwie auch alles falsch gemacht, was man als Startup falsch machen konnte damals. Aber da sind unheimlich schöne Freundschaften draus entstanden und eine Familie mit drei Kindern. Also von daher kann ich mich nicht beschweren.
Ja, ach so, und dann war das auch der Weg, wie du dann das Visum sozusagen erheiratet hast.
Ich habe mir tatsächlich das Visum erheiratet. Wow, diesen Ausdruck habe ich noch nie benutzt. Meine Frau wirft mir jetzt schon mal im Englischen vor, spaßeshalber. Aber das stimmt schon. Ich habe darüber halt über die Ehe mit meiner kalifornischen Frau, die in Berkeley ihren MBA ein Jahr nach mir gemacht hat, aber ein irisches Visum hatte, oder einen irischen Pass hat durch ihre Eltern, ne, weil sie ist erste Generation Amerikanerin, ihre Eltern sind aus Irland nach Kalifornien gezogen. Über die habe ich dann letztendlich nachher mein Visum bekommen oder meine Green Card. Aber wir sind dann erstmal, als ich dann quasi bei Red Message aufgehört habe, bin ich zurück nach London gezogen. Die Stephanie ist dann noch, meine Frau ist dann noch ein bisschen länger bei Red Message geblieben. Und ich habe dann damals, das war eigentlich eine ganz interessante Phase, habe ich bei T-Motion angefangen. Und T-Motion, glaube ich, sagt den meisten Deutschen nichts, aber T-Motion war tatsächlich ein Joint Venture zwischen T-Mobile und T-Online. Das war nämlich der erste, das war eine Idee, die damals der, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von dem alten Telekom-CEO, aber das war so eine Idee, quasi die Online-Seite von T-Online mit der Mobilseite von T-Mobile zu verbinden und quasi so das erste mobile Datenangebot zu machen. Das war ja damals noch, das waren ja damals quasi alles noch Walled Gardens. Das Produkt hieß T-Zones. Ja. Ich war dann in Bonn dafür zuständig, mit einem kleinen Team von, glaube ich, weniger als 10 Leuten, im Endeffekt alle Content- und Datendienste, die man so brauchte, also vom Wetterdienst bis zu den Fußball-Bundesliga-Nachrichten bis zum Spiegel oder was auch immer für Zeitungen wir dann da für Content-Deals gemacht haben, aber die dann quasi auf diesem Teasungsportal abzubilden. Und das war ganz spannend, ne? Das war natürlich, kannst du dir vorstellen, für alle diese Datenanbieter auch das erste Mal, dass die quasi ein Mobilangebot hatten.
Ich erinnere mich da sehr gut dran, weil ich habe damals in der Abiturzeit, wahrscheinlich war das so 2003, 2004 rum oder so, ne? Ich weiß nicht, ob das so ungefähr overlappt, aber da habe ich Abitur gemacht, ja. 2004. Ja, ja, genau. Und in der Phase habe ich in Mobilcom-Shops gearbeitet, während der Abiturphase und dann auch später im Studium so für T-Mobile halt so Promo-Jobs und so gemacht. Und da haben wir dann immer T-Zone und all diese ganzen Sachen verkauft und den Leuten erzählt, was es alles Tolles kann. Insofern schön, dass ich jetzt die Person kennenlerne, die genau dafür mit verantwortlich war.
Ja, kannst dir natürlich vorstellen, dass in der Zeit, das war natürlich für so einen großen Telekom-Anbieter wie die Telekom eine ganz neue Denke. Wir waren also auch eine ganz neue Unit und ein Joint Venture. Aber das war so mein erster Schritt ins, würde ich sagen, ins mittlere Management, wo man dann halt ein Team führt. In der Zwischenzeit muss man natürlich dazu sagen, in diesen 5 Jahren, in denen ich bei der Telekom war, hat die Telekom auch etliche andere europäische Anbieter gekauft. Und wir haben dann im Endeffekt diese T-Zones-Portale in den lokalen Märkten, wie jetzt zum Beispiel in Österreich, dann neu abgebildet. Wir haben dann die Teams dort trainiert, wir haben dann dort lokale Datenanbieter gefunden. Kannst dir natürlich vorstellen, weil in Österreich der News- und Sportmarkt ein ganz anderes als in Deutschland. Ich fand das super spannend. Das war echt eine tolle Zeit. Habe unheimlich viel gelernt davon. Da sind auch noch etliche Chefs oder ein ganz wichtiger Chef, der mittlerweile ein sehr hohes Tier bei der Telekom ist. Aber das ist für mich jemand, von dem ich unheimlich viel gelernt habe und viel abgeguckt habe. Das war im Endeffekt ja meine erste große Firmen-Experience. Und habe dann dort, ja, zwischen 2000 und 2005 war ich dort. Also du hast genau recht gehabt. Ich habe das eben falsch nachgerechnet. Ich war so zwischen 2000 und 2005 bei der Telekom.
Primär. Okay. Und für dich war ja schon klar, dass die USA ja irgendwie so ein bisschen dieses Mekka von Tech ist und so weiter. Und durch natürlich, wenn deine Frau hier in Berkeley war ja auch irgendwie sinnvoll, hier dann irgendwann zurückzukommen. War das dann schon immer so der Plan, dass man gesagt hat, wir bleiben jetzt noch ein paar Jahre in Deutschland, aber dann auf jeden Fall zurück in Silicon Valley? Ja. Oder wann war für dich der Schritt zu sagen, jetzt gehe ich dahin?
Ja, das klingt immer im Nachhinein alles so, als ob das schon so langfristig geplant wäre, war es aber nicht. Ich glaube, bei den meisten Leuten, die ich so kenne, die letztendlich den Schritt in die USA gemacht haben, hat sich das irgendwie ergeben. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich erstmal super happy in dem Job war und in den 5 Jahren, wie gesagt, ja auch viel gelernt habe und viel unterwegs war. Und die Stefanie und ich haben unsere ersten beiden Kinder in Bonn bekommen und da war also gar nicht so eine super langfristige Planung. Aber ich glaube, da haben wir 2 Sachen reingespielt. Einmal war die Stefanie dann nachher irgendwann mal unglücklich und hatte so ein bisschen Heimweh. Und da ist dann auch immer so, ich weiß nicht genau, ob es bei euch so ist, aber meine Familie, die hat schon etliche Enkelkinder. Auf Stefanies Seite waren das die einzigen. Da muss man ja auch mal ein bisschen an die Familie denken. Und dann kam natürlich noch mal hinzu, okay, ich bin im Tech-Bereich und sie kommt halt aus Nordkalifornien. Da macht es total Sinn, das passt, ne? Und dann habe ich fast ein Jahr oder so mich darum bemüht, quasi aus Deutschland heraus einen Job zu finden in den USA. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte sogar damals ein Google-Angebot und die haben dann irgendwann mal gefragt, ja, wann kannst du denn anfangen? Und da habe ich gesagt, sogar so nach 3 Monaten, ne? Ich habe 3 Monate Kündigungsfrist, vielleicht ist mein Chef
zum Ende des nächsten Quartals.
Genau. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, da hat Google gesagt, ja, wir brauchen jemanden nächste Woche. Das geht nicht. Und das ist mir, glaube ich, 2 oder 3 Mal so gegangen. Und dann haben Stefan und ich einfach entschieden, okay, jetzt müssen wir quasi wirklich mal ins Risiko gehen. Und sind dann, ich habe dann halt, wie gesagt, meine Stelle bei der Telekom aufgegeben. Und wir sind dann mit 13 Koffern und 2 kleinen Kindern, einer 2-Jährigen und einem 4 Wochen alten, in die USA gezogen. Die Stefanie ist bei ihren Eltern eingezogen. Ich habe auf dem Boden bei einem Freund hier in Haight-Ashbury geschlafen. Und ich habe halt gehustelt, habe die Kinder und die Stefanie nur am Wochenende gesehen. Mein Vater, kannst du dir auch vorstellen, war damals hat gedacht, ich hätte komplett den Verstand verloren, so nach dem Motto, was, du gibst jetzt hier so eine gute Stelle bei der Telekom auf und so weiter. Aber jetzt im Nachhinein, das ist jetzt 16 Jahre her, war das, glaube ich, die beste Entscheidung, die wir sowohl als Familie als auch ich persönlich in meiner professionellen Karriere hätte treffen können. Genau. Und dann war es halt so, wäre die nächste Frage dann gewesen, was ist aus dem Jobsearch geworden? Ich habe, glaube ich, also tatsächlich 4, 5 Wochen gebraucht. Und ich glaube, was mir damals halt echt positiv reingespielt hat, ist, dass ich ja in der Telekom, in der mobilen Datenwelt, die war ja damals in Europa echt noch weiter als in den USA. Ne? Denn die Musik spielt ja damals echt in Europa. Das waren die Nokias dieser Welt, die halt die ersten Datentelefone, oder, ne, also Mobile, ich weiß gar nicht, wie die Dinger hießen, also diese Wireless Web oder Mobile Web Telefone rausgebracht haben. Und ich habe dann halt bei Yahoo angefangen, bei Yahoo unter Marco Burries. Ich weiß nicht, ob ihr das sagt, ist also auch noch ein sehr bekannter amerikanischer Entrepreneur, oder ein deutscher Entrepreneur, der damals von Yahoo gekauft worden ist, seine Firma Connected Life. Da ist also auch nochmal so eine ganze Reihe von Hamburgern damals von Hamburg aus ins Valley gezogen. Und ich bin dann halt als Deutscher zufällig eigentlich dazugekommen, habe mich aber natürlich mit Marco gut verständigen können. Und der fand das gut, dass ich halt schon aus dem Mobile-Data-Geschäft gekommen bin und habe dann im Endeffekt die nächsten 5 Jahre bei Yahoo gearbeitet. Und bei Yahoo habe ich dann, das war auch nochmal ein richtig guter Schritt für mich aus der Business-Development-Sicht, weil ich am Anfang, glaube ich, war ich nur verantwortlich für Yahoos Relationships mit BlackBerry und Nokia, die ja damals wirklich zwei der großen Firmen waren. Und ich habe dann aber peu à peu die anderen OEMs, also die anderen großen Endgerätehersteller übernommen. Das waren halt die LGs und Samsungs dieser Welt, also die ganzen asiatischen Anbieter oder koreanischen Anbieter, bis hin zu Apple, die halt in der Zeit, wo ich dann bei Yahoo war, haben die das iPhone gelauncht. Ne? Und da gibt es auch noch eine schöne Story, wo ich quasi indirekt auch nochmal von Steve Jobs irgendwie angegangen worden bin, weil ich den erstmal unsere Yahoo Weather und Yahoo Finance APIs verwehrt habe und wo sich dann Steve Jobs bei Jerry Yang, unserem CEO und Founder, beschwert hat und mich, ich kann das jetzt leider nicht sagen, FI bezeichnet hat. Also irgendwie, müssen wir gucken, ob wir es rausschneiden müssen oder nicht, aber er hat mich quasi übers Telefon Jerry gegenüber als fucking Idiot bezeichnet, ne, also weil ich halt deren Team nicht die APIs geben wollte, weil die mir nicht gewillt waren zu sagen, wofür sie die APIs benutzen wollten. Da habe ich gesagt, geht nicht, sorry, dann ist gegen unsere Terms. Naja, dann hat auf jeden Fall Jerry gesagt, Holger, mach das, Steve wants it, do it. Ich glaube, die hatten auch noch so ein Mentor-Relationship. Aber das Schöne war dann halt, dass 6, 7 Monate später, als das iPhone 1 gelauncht worden ist, Das vergisst man ja so leicht. Da gab es ja noch gar keine iPhone Store. Da waren halt tatsächlich Yahoo Finance und Yahoo Weather zwei der ersten Dienste, die auf dem iPhone verfügbar waren, was damals für uns cool war.
Mega. Ja, vor allen Dingen, man muss sich ja mal reinversetzen, ne, damals, also wenn man hier so mit meinen Kollegen spricht, die ein bisschen älter sind auch, oder mein Chef so, die halt irgendwann mal bei Yahoo waren, und damals war halt Yahoo so die Firma, bei der man sein wollte, ne, die haben die ganzen coolen Deals gemacht, die waren in den coolen Integrationen, ich weiß noch, als das iPhone rauskam, dann war irgendwie Yahoo drauf, und in Deutschland war ihm das ja gar nicht so bewusst vielleicht, wie, oder was für eine Schlagkraft Yahoo in den USA hatte, und das waren wahrscheinlich so die besten Jahre auch für Yahoo, in denen du dann da warst, ne?
Ja, ich würde sagen, die ersten zwei Jahre waren noch gut, aber es fing schon an zu bröckeln. Ne? Also man merkte, dass man auf der Search-Seite ganz klar gegenüber Google da an Land verloren hatte. Es kamen immer mehr spezialisierte Dienste raus. Facebook kam ja in dieser Phase auch irgendwann am Ende 2008, 2009 raus, wo ich am Anfang dachte, so, was ist das, was soll das? Und Twitter zum Beispiel kam auch in der Zeit raus. Also wie gesagt, es war für mich eine super Erfahrung. Ich habe also auch immer in diesem Yahoo-Mobile-Bereich gearbeitet und eigentlich auch den Großteil der Zeit für Marco. Marco ist dann irgendwann auch, glaube ich, kurz vor mir, hat der Yahoo verlassen. Aber es geht ja nicht immer darum, wie die Firmen letztendlich, ne, wie stark die Firmen-Traction ist, sondern was du, also das ist, glaube ich, zumindest meine feste, mein fester Glaube, dass du halt wirklich an den Aufgaben wächst und an den Exposure, die du auch für Partnerschaften bekommst, also zumindest im Bereich für Business Development. Und das war für mich eine sehr, sehr gute Schule. Das war auch eine richtig harte Zeit. Die haben also das Team ist auch gut, war schnell unterwegs und wollte irgendwie auch, hat auch innerhalb von Yahoo keine Angst gehabt, da Gläser zu zerbrechen. Und letztendlich schmeißt du was zusammen. Ich habe also noch viele gute Freundschaften und professionelle Freundschaften auch aus der Zeit.
Ja, und dann bist du wieder ins Risiko gegangen und bist in so ein kleines Startup gegangen. Ich habe mal geguckt, die Funding-Runden von Foursquare. Ich konnte nicht ganz genau sagen, ob du pre-Series B oder post-Series B gekommen bist, weil im gleichen Monat, als du angefangen bist, auf jeden Fall aufgrund deines LinkedIn-Profils wurde das angegeben. Ja. War das so genauso der Gedankengang, jetzt muss ich mal in so ein Startup, jetzt gehen wir nochmal ins Risiko, oder wie war das?
Ja, also ich war ja viereinhalb Jahre oder so bei Yahoo und habe, wie gesagt, in der Zeit haben wir uns als Familie hier erstmal quasi sässig gefühlt. Wir haben ein Haus in San Francisco gekauft. Ich bin dann immer jede Woche fünfmal da nach Sunnyvale in so einem Bus gefahren und so weiter. Aber was man natürlich, wenn man in so einem großen Laden arbeitet, das geht mir jetzt bei Google genauso, wenn du in so einem großen Laden arbeitest, dann und du dich nicht darum bemühst, wirklich aktiv quasi in diesem Silicon Valley, in dieser Silicon Valley Kultur dich zu bewegen, dann bist du quasi gefangen. Ne? Dann habe ich halt ein sehr gutes Netzwerk innerhalb von Yahoo gehabt, aber habe dann relativ schnell nach 3-4 Jahren gemerkt, du, so richtig in Silicon Valley bin ich noch nicht angekommen, weil ich mit den Startups gar nichts zu tun habe, ne? Sondern ich bin halt eigentlich in einem großen Laden, der mit anderen großen Läden Partnerschaften macht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mich so 6, 7, 8 Monate vor meinem Abgang halt mal umzuschauen, was es sonst noch so gibt. Und wie gesagt, hatte ja dann zu dem Zeitpunkt auch noch gar keinen schlechten CV und auch keine schlechte Erfahrung. Und habe letztendlich über einen ehemaligen Executive erfahren, dass halt es da einen neuen Local Social Media Laden Foursquare in New York gibt, die unbedingt jetzt jemanden suchten, der mit Local Carriern und mit Local OEMs umgehen kann, ne? Weil sich natürlich das ganze Foursquare-Thema auf dem Telefon abgespielt hat. Und dann bin ich halt nach New York geflogen und habe die Jungs interviewt. Das kannst du dir nicht vorstellen, das waren 8 Leute, die sich so ein Büro mit 3 anderen Firmen geteilt hatten. Da gab es also nicht mal ein Interview-Room. Ich glaube, wir mussten irgendwie in so einem Kaffeetisch an der Seite irgendwie ein bisschen leiser sprechen, damit die Ingenieure da nicht gestört wurden. Auf jeden Fall, das passte halt wie eine 1, aber es war für mich tatsächlich karrieremäßig und einkommensmäßig erstmal ein Schritt zurück. Das war auch irgendwas, was wir hier als Familie nochmal diskutiert haben. Ich habe da, glaube ich, ein Drittel von dem verdient, was ich bei Yahoo verdient habe. Aber du kriegst natürlich dann dein Share-Paket und so weiter. Und Foursquare war damals absolut das Darling. Also ich weiß jetzt nicht genau, du hast gerade nach dem Zeitpunkt gefragt. Ich weiß nicht genau, ob das vor oder nach der B-Runde war, aber das war, ich glaube, ich bin reingekommen kurz nachdem halt auf der South by Southwest quasi Foursquare da richtig groß rausgekommen ist. Und die ersten 2,5 Jahre waren unfassbar. Du warst also wirklich so das Darling der Industrie. Das musst du dir so vorstellen, wie wahrscheinlich Twitter und Instagram halt zu ihren Hochzeiten waren. Wir sind dann halt zum Beispiel zum Mobile World Congress gefahren und haben da das Who is Who der Telekom-Szene getroffen und so weiter, weil wir halt wirklich auch einen richtig guten Growth hatten an Usern und so weiter. Und das war ja auch ein sehr innovativer Service. Ich habe den damals witzigerweise schon benutzt, bevor ich überhaupt interviewt hatte, was, glaube ich, auch ein positiver Faktor war. Aber es hat im Endeffekt hatte die Zeit dort zwei Seiten. Und zwar einmal diese tollen ersten zwei Jahre und dann die zwei Jahre, wo wir wirklich richtig kämpfen mussten. Das war, glaube ich, auf der persönlichen Seite war es eine meiner schönsten Erfahrungen, weil jemand wie Dennis Crowley zum Beispiel ein unheimlich toller CEO war, inspirierend, angenehm, eine super Teamkultur geschaffen hat und ich von vielen unheimlich schlauen Leuten umgeben war. Und wir halt in dieser Hochphase einmal natürlich tolle Feste gefeiert haben und aber auch tolle Erfolge gefeiert haben. Aber in den letzten zwei Jahren, wo dann halt so ein bisschen der Kundenzuwachs abgeflacht wurde oder abgeflacht war, da mussten wir uns umorientieren. Und da war eigentlich letztendlich nachher auch eine gute Experience für mich, denn wir mussten halt uns überlegen, okay, wenn jetzt halt wir nicht auf 100 Millionen Kunden oder mehr wachsen, dann kann natürlich auch so ein Werbethema nicht funktionieren. Und wir haben dann halt überlegt, was könnte man denn noch anbieten? Und letztendlich sind wir dann halt gemeinsam als Team auf dieses B2B-Datenthema gekommen. Und ich habe dann damals einen Deal mit Microsoft gemacht, die ja damals Cortana gelauncht haben. Das war so der erste Voice-Service und die waren interessiert an Local Search und so weiter. Und dann haben wir einen ersten substanziellen Datendeal mit Microsoft hinbekommen. Und das war im Endeffekt so das erste Signal für uns, aha, da ist tatsächlich noch ein anderes Business. Wir müssen nicht uns unbedingt über Advertising finanzieren. Und ja, letztendlich ist das auch, glaube ich, so der erste Schritt gewesen hin in diese neue Richtung, in die sich dann Foursquare entwickelt hat. Die Firma gibt es ja tatsächlich immer noch, aber die ist jetzt komplett was anderes, als sie damals waren.
Ich habe mal geguckt, ne, also bei LinkedIn, je nachdem, wie man den Daten vertrauen kann, man da arbeiten, angeblich immer noch 500 Leute, die wachsen immer noch. Ja. Die hatten jetzt gerade kürzlich noch eine Series G. Also da wird immer noch irgendwie, gibt's noch weiter Wachstum. Aber als Mitarbeiter, wenn man da früh dabei ist, dann gibt's ja diese Aktienpakete und so weiter. Und wenn halt nie ein Exit kommt oder nie ein Ausstieg, dann ist man ja immer so ein bisschen gefangen. Ne? Ich erinnere mich immer an meine ganzen Airbnb-Freunde, die immer Jahr für Jahr immer wieder gewartet haben. Wann ist es denn jetzt soweit? Ja. Wann ist es denn jetzt soweit? Und jetzt endlich schwimmen sie alle im Geld. Aber wie ist das bei so einer Aktion gewesen da für dich mit Foursquare? Konntest du dann irgendwann mal sagen, okay, ich verkaufe das jetzt auf irgendeinem Secondary Market oder hältst du immer noch deine Foursquare-Pakete?
Ja, also es war tatsächlich so, dass halt in bestimmten Runden kann es passieren, dass die Investoren dir quasi so eine Secondary Runde anbieten, wo sie sagen, wir kaufen auch nochmal von den Mitarbeitern quasi Shares auf, ne, wenn da Bedarf besteht. Und ich habe dann dort damals an einer Secondary Runde auch teilgenommen und quasi so den Höchstbetrag, also man darf dann immer nur eine bestimmte Prozentzahl seiner Shares verkaufen. Ja. Hab's auch gemacht. Das war irgendwie ein nettes Zubrot. Aber habe ich jetzt auch nicht irgendwie, konnte ich mich nicht zur Ruhe setzen. Ich habe aber tatsächlich, bin also auch noch im Besitz von Foursquare Shares, habe das aber so ein bisschen mental aufgegeben. Ich wünsche denen alles Gute. Ich habe ja auch noch über Google Maps in diesem Bereich zu tun, also sehe auch noch, was passiert und finde auch, dass die sich da echt nochmal super entwickelt haben und quasi ein komplett neues Business aufgebaut haben. Aber ich rechne jetzt nicht mehr damit, ne, nach so vielen Runden und nach so vielen Jahren, dass da noch groß was bei rumkommt. Aber ich bin weiterhin ein Riesenfan und wie gesagt, habe da unheimlich viele gute Freunde durchgefunden, möchte die Zeit nicht missen.
Ja. Ja, und dann hat das aber besser funktioniert bei Postmates. Da bist du dann als nächstes hingegangen, ne? Genau. Da gab es ja gerade den Uber, ja, erzähl mal.
Ja, genau. Das war ganz interessant. Also ich glaube, was vielleicht für die deutschen Zuhörer ganz spannend ist, ist, dass halt du als Mitarbeiter in einem Startup in den USA ja letztendlich immer Shares bekommst, was ja eigentlich so das primäre Value ist für deine Arbeit, in so kleineren Läden zumindest. Und nach vier Jahren Vesting Period ist dann im Endeffekt für viele Mitarbeiter immer der Zeitpunkt gekommen, wo man sich dann entscheiden muss, okay, mache ich jetzt hier weiter, weil das Ding halt immer noch abgeht, oder verändere ich mich und behalte vielleicht meine Shares setze im Endeffekt mein Geld noch auf ein anderes Pferdchen. Ich habe mich auf jeden Fall nach den vier Jahren entschieden, weil, wie gesagt, auch die Firma im Umbruch war und ich mich auch gar nicht so als B2B, BD-Person gesehen habe, mich dazu verändern und habe dann mit vielen der VCs und der Boardmember und so von Foursquare gesprochen und auch gesagt, du, ich habe, ne, man geht das ja relativ offen an, habe dann gesagt, ich würde mich gerne verändern Und das ist bei den VCs dann immer so, dass die VCs, das ist wie, als ob die auf mehreren Schachbrettern spielen. Ne? Jede Firma ist ein Schachbrett. Wenn die dich auf einem Schachbrett mögen, als bist ja im Endeffekt nur der Bauer als Business Development Mann, aber dann nehmen die dich gerne und packen dich auf ein anderes Spielbrett. Und so habe ich dann halt mit etlichen Portfoliofirmen von Andreessen gesprochen und Spark Capital und USV und so weiter. Das waren eigentlich so die drei, weil der Ben Horowitz und der Albert Wenger und der Bijan Sabet, die waren alle drei an Bord und die kannten mich ganz gut. Ja, und so habe ich mich dann halt 3-4 Monate lang mit etlichen Startup-CEOs getroffen, unter anderem halt Bastian Lehmann. Und habe mich dann letztendlich für Postnetz entschieden. Aber das war echt so krass. Da waren wir 30 Leute in so einem super kleinen, ultra heißen Minibüro über einem Second-Hand-Shop in der Mission. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie rudimentär das war. Das war echt nochmal so dann wieder vier Jahre zurück. Ne, wie damals bei Foursquare. Ich glaube, damals war ich der 20. oder 25. Mitarbeiter. Und damals hat halt Postmates auch noch angefangen, im Endeffekt ohne wirkliche Merchant Relationships. Ne? Das heißt, einer der ersten Calls, die ich da bekommen habe, das war Chipotle, ne? dieser mexikanische Burrito, diese Kette. Die riefen aber an, weil sie uns abmahnen wollten, weil wir im Endeffekt Deliveries von deren Locations gemacht haben, ohne deren Erlaubnis. Ne, und dann bin ich halt reingekommen und habe halt versucht, halt diese ersten Negativgespräche quasi in positive Gespräche und letztendlich in Partnerschaften umzumünzen. Naja, wie gesagt, ich glaube, in dem ersten Monat haben wir, keine Ahnung, ein paar tausend Deliveries gemacht. Ne? Als ich gegangen bin, 3 Jahre später, haben wir Millionen von Deliveries im Monat gemacht. Das war echt schon ein unfassbarer Ride.
Vor allem, das ist ja auch so eine schöne deutsche Geschichte, ne? Weil halt der Basti, der ist ja auch Deutscher und irgendwie, man weiß das vielleicht gar nicht. Und Postmates ist ja auch in Deutschland, glaube ich, nie aktiv gewesen, soweit ich weiß, ne? Also vielleicht haben sie es mal versucht.
Das stimmt, wir sind eigentlich primär immer in Nordamerika unterwegs gewesen, das stimmt, ja.
Und dann wurden die ja für 2,6 Milliarden jetzt von Uber gekauft kürzlich. Da frage ich mich halt so ein bisschen, was will eigentlich Uber damit? Haben die sich einfach nur Umsatz dazu gekauft? Weil die haben ja auch Uber Eats und so. Ich habe immer nicht so richtig verstanden, wie dieser Deal, ich meine, das ist ja auch nach deiner Zeit dann da gewesen, aber kannst du das erklären?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, die primären Gründe, warum Uber Postmates gekauft hat, ist, also wie gesagt, die haben ja als Ridesharing-Company angefangen, Uber, und haben dann eigentlich mit einer sehr guten Voraussicht über Eats gelauncht. Das war ja im Endeffekt ein direkter Wettbewerb von Postmates, aber erst später, ne, nach Postmates, haben sie quasi das Modell adaptiert. Das passt ja ganz gut, weil du im Endeffekt das gleiche Netzwerk an Autos und Fahrern halt auch für die Delivery benutzen kannst. Ich glaube, die haben, und dann musst du natürlich auch nochmal den Kontext verstehen, dass die Postmates gekauft haben während der Pandemie, ne, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, okay, das Ridesharing-Business ist jetzt nicht mehr so gut, aber das Delivery-Business funktionierte halt umso besser in der Zeit, weil ja keiner mehr in die Restaurants durfte. Und ich glaube, sie haben sich ganz klar natürlich Market Share und Volumen dazu gekauft. Aber im Delivery-Bereich ist es halt auch so, dass verschiedene Anbieter in verschiedenen Märkten verschieden stark sind. Ne? Ich gebe dir ein Beispiel. Postmates hat Los Angeles zum Beispiel immer dominiert. Wir waren immer die Nummer 1. Ne? Und dann wäre es halt sehr, sehr schwer für einen anderen Anbieter, dort quasi Postmates zu überholen, einfach aufgrund der Reputation und so weiter. Und ich glaube, durch die Akquise, ich weiß das natürlich nicht 100%, das ist jetzt eine reine Annahme, aber ich glaube, durch die Akquise hat sich natürlich Uber definitiv auch sehr, sehr starke Märkte dazu gekauft. Ja. Sorry, nur ganz kurz, eine Sache würde ich noch sagen. Und man muss dazu sagen, Postmates war halt auch hoch innovativ, denn wir haben, glaube ich, als erster damals schon so eine Postmates API angeboten, wo man im Endeffekt White Label Delivery beziehen konnte. Und einer unserer bekanntesten frühen Partner, das war auch eine Partnerschaft, die ich quasi geführt habe, das war halt unsere frühe Partnerschaft mit Apple, wo du ja bis heute auf der Apple-Webseite die Hardware ordern kannst und dann entweder das innerhalb von 5-6 Tagen mit der normalen Post schicken kannst oder in 2 Tagen mit FedEx oder halt in 2 Stunden mit Postmates, halt für einen bestimmten Mehrpreis. Aber ich glaube, wenn du halt Apple-Kunde bist, bist du halt entsprechend preisinsensitiv. Wenn du halt $1,000 für ein Telefon ausgeben hast, dann kannst du auch nochmal $20 für die Delivery ausgeben, wenn du sie sofort haben willst. Und das hat ganz gut funktioniert. Und ich glaube, diese Innovation, die dahinter steckte, ich glaube, die war, glaube ich, für Uber wahrscheinlich auch ganz interessant.
Ja, und die haben ja auch bis heute dann extrem viele andere Integrationen gemacht. Ich finde es immer cool, wenn man bei Google Maps irgendwie nach einem Restaurant sucht und dann ist das direkt da so integriert. Ich meine, da bist du ja wahrscheinlich auch irgendwie involviert in gewisser Weise, dass das halt einfach so einfach alles ist. Das sind ja dann so Partnerschaften, die ihr dann gemacht habt. Mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass dann bei Apple eben Postmates das delivered. Ja. Ich dachte, Apple hat da irgendwie selber was aufgebaut. Interessant.
War das nicht immer, das war ja nie ein einfaches Business, ne? Das war einmal ein operativ schweres Business, überhaupt das halt irgendwie so hochzuziehen, wo ich ja Bastian auch das auch unheimlich hoch anrechnen muss, da halt vor allen Dingen sich auch gegen Wettbewerber durchzusetzen. Und ich glaube dann halt, dann noch einen Exit zu finden mit einer starken Firma wie Uber zum Beispiel, das ist auch nicht ganz zu unterschätzen. Ja. Also ich bin super happy, wie es gelaufen ist.
Vor allem, weil Uber ja auch so ein krasser Wettbewerber einfach ist. Man weiß ja auch, wie aggressiv die rangehen, ne? Und dann irgendwann zu sagen, oder dass Uber dann irgendwann einknickt und sagt, komm, wir kaufen sie, das ist einfacher, als sie irgendwie zu verdrängen. Eine super tolle Erfolgsgeschichte auf jeden Fall. Sag mal, und dann kam die zweite Opportunity mit Google um die Ecke. Du hast ja einmal das Angebot am Anfang ausschlagen müssen. Da bist du jetzt seit ein paar Jahren.
Ganz genau. Ja, das war im Endeffekt, nach knapp 3 Jahren ist mir irgendwann mal klar geworden, dass ich bei Postmates zum Beispiel einer der Ältesten, wirklich mit Abstand der Ältesten war. Und ich mir halt dann mit meinen damals quasi Mitte 40 oder so gedacht habe, boah, bin ich jetzt, ne, natürlich habe ich noch gelernt aus der Experience und so weiter, aber es waren jetzt nicht mehr Leute um mich rum, so wie damals noch bei der Telekom oder bei Yahoo zum Beispiel, ne, wo ich Leute hatte, die irgendwie 10, 20 Jahre mehr Erfahrung hatten, von denen man sich echt unheimlich viel abgucken konnte. Das kannst du in so einem Startup halt in den Mid-40ern, kannst du das vergessen. Da bist du halt einer der Erfahrensten, was auch schön ist. Ne? Man ist dann da irgendwie, man ist Mentor und kann das weitergeben und so. Das kann auch sehr erfüllend sein. Aber ich wollte halt ganz gerne noch einmal versuchen, in so einem großen Laden Fuß zu fassen und nochmal zu sehen, was kann ich mir von anderen Leuten abgucken. Und habe dann relativ schnell verschiedene Angebote gehabt, unter anderem von Amazon und von Google. Und habe ich aber letztendlich, um das Ganze so ein bisschen zu verkürzen, für Google entschieden, weil halt das Thema Google Maps ein super spannendes war. Ich war ja immer irgendwo in dem Local-Thema drin. Ob das bei Yahoo war, wo ich in so einem Yahoo-Maps-Deal, wir haben damals Yahoo Maps an Nokia weitergegeben. Da hatte ich meine ersten Berührungspunkte mit Maps. Das ganze Foursquare-Thema war ja eh ein Local-Merchant, Local-Discovery-Thema, was sehr stark mit in den Maps-Bereich reinspielt. Und selbst bei Postmates, ne? Postmates ist sehr auf Local-Merchants und so weiter und Food-Anbieter und so weiter ausgerichtet. Und das passte ganz gut. Deswegen habe ich auch, glaube ich, das Angebot bekommen. Aber ja, da bin ich jetzt seit 4 Jahren und es macht mir nämlich Spaß.
Ja, lass mal ein bisschen über Google Maps sprechen, weil das ist ja immer so, wenn ich so Produktinterviews mache bei LinkedIn und die Leute fragen, so, was ist irgendwie seine favorite App oder erzähl mir mal eine coole App oder so, ne, oder was ist ein Produkt, was du jeden Tag benutzt, so, da kommt halt entweder Google Fotos oder Google Maps sehr, sehr häufig und es ist ja Wahnsinn, was für eine Innovationskraft da irgendwie drinsteckt und neue Funktionalitäten, die noch dazukommen und diese Sachen, die mich immer persönlich so begeistern, sind diese E-Mails, die irgendwie einmal im Monat kommen, wo man überall war und das ist natürlich jetzt immer so ein bisschen deprimierend, die immer nur sagen, du warst irgendwie in Cupertino, San Francisco, und Mill Valley, statt halt irgendwie ein bisschen einen weiteren Kreis. Aber trotzdem, das ist ja wirklich ein mega erfolgreiches Produkt am Ende des Tages und wahrscheinlich ja neben Google AdWords, jedenfalls von außen betrachtet, vielleicht so die größte und YouTube natürlich, aber so die größte Monetarisierungs-Opportunity vielleicht auch noch, ne? Was da Google angeht. Wie, also wo geht's da noch hin? Oder wo geht's da noch hin? Wie siehst du das?
Ja, also glaube ich, erstmal würde ich sagen, hast du natürlich absolut recht, ne? Also wenn ich in den letzten 4 Jahren, wenn ich gefragt wurde, für wen ich arbeite und an welchem Produkt, dann habe ich noch nie was anderes gehört als so, oh, das ist ja eigentlich eine der besten Apps, die benutze ich jeden Tag 3-mal und könnte nicht mehr ohne leben. Was natürlich echt unheimlich schön ist, ne? Was mir auch unheimlich viel gibt, glaube ich auch den meisten Googlern, die an diesem Produkt arbeiten, uns gibt das unheimlich viel, weil man ja letztendlich tatsächlich Leben wirklich positiv beeinflusst. Das ist jetzt vielleicht für uns hier in Amerika oder in Europa jetzt vielleicht nicht mehr so lebensverändernd, aber wir haben halt regelmäßig Gespräche geführt mit Kunden in Indien oder Indonesien oder Bangladesch oder wo auch immer, wo tatsächlich Navigation so ja vorher noch gar nicht existiert hat, ne? Und wenn du dann Leuten irgendwie echt hilfst, von A nach B zu kommen zum Beispiel oder Geschäfte zu finden oder so, das ist sowohl für den Kunden als auch für die Merchants wirklich lebensverändernd, muss man wirklich sagen. Also sehr, ein super Gefühl. Ja, die so grob die Richtung, ich kann natürlich jetzt da nicht irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, aber grob die Richtung musst du dir ja vorstellen, war ja früher, sagen wir mal vor 6-7 Jahren, war ja Google Maps im Endeffekt, hatte zwei primäre Use Cases. Einmal halt, wie man von A nach B kommt im Auto und vielleicht noch, wie man von A nach B kommt zu Fuß. Ja, dann war noch, dann glaube ich, so peu à peu kam halt Local Search dazu. Wir haben halt unheimlich viele, du hast unheimlich viele gute Locations halt innerhalb von Google Maps. Also ich benutze das fast ausschließlich für Local Search. Es gibt ganz viele Leute übrigens, die Google Search benutzen, um Local Search zu machen. Aber ich gehe eigentlich immer primär auf Google Maps, weil ich dann halt genau weiß, wo ich die Informationen finde, die ich halt zu einem bestimmten Merchant suche. Aber glaube ich, jetzt, wo die Reise so grob hingeht, ist, dass wir natürlich jetzt viel mehr Angebote auch haben für andere Transportmöglichkeiten. Ne? Das ist jetzt, geht jetzt nicht mehr nur ums Auto und ums zu Fuß gehen, sondern ne, wir können dir also auch anzeigen, wie du vielleicht mit einem Limebike zum Bahnhof kommst, dann vom Bahnhof aus die richtige Zeit anzeigen, um den Zug zum nächsten Bahnhof zu nehmen und dann dort vielleicht den Über zu steigen und mit dem Über dann zu deiner finalen Destination zu schicken. Ne? Also das ist schon mal ein Angebot, was es so noch nicht gab. Und das verbessert sich natürlich peu à peu. Ne? Also es gibt jetzt mittlerweile, das war früher, vielleicht vor 3-4 Jahren, waren das alles statische Daten. Ne? Du hast dann halt irgendwie die statischen Daten der Deutschen Bahn bekommen. Das ist aber mittlerweile alles Realtime. Du siehst also auch, wenn Sachen sich verspätet haben und so weiter. Ich glaube, das ist ein unheimlich spannendes Thema. Ja, und ich glaube, dass das andere Thema ist, was wir eben schon mal angesprochen haben, halt ein Zugang und ein Bewusstsein und ein Wissen von lokalen Anbietern. Sowohl jetzt hier, zum Beispiel mein lokaler Weinhändler, ob der jetzt abends bis 6 oder bis 8 Uhr auf hat, das ist mittlerweile überhaupt kein Akt mehr. Das musstest du ja vor 6-7 Jahren musstest du da noch anrufen. Aber du kannst dich, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut auf Dienste wie Google Maps verlassen, um sowas rauszufinden. Und mittlerweile versuchen wir natürlich auch so assistierende Dienste anzubieten. Und zwar kannst du dann halt direkt bei dem Weinhändler vielleicht sogar deinen Wein bestellen. Oder du kannst ihn definitiv anrufen, du kannst im Restaurant schon einen Tisch reservieren und so. Das soll alles so eine Seamless Experience sein, um es halt für den Endkunden sehr einfach zu machen, aber für letztendlich dann auch für den Händler oder für das Restaurant natürlich auch noch Kunden ins Geschäft zu treiben, was sehr gut funktioniert.
Ja, wenn du jetzt zurückguckst da auf die Zeit, du hast ja gerade schon von diesem Yahoo-Deal mit Google Maps, mit Yahoo Weather und so gesprochen. Gibt es noch so einen anderen Deal, wo du so sagst, das war so das größte Accomplishment, also vielleicht auch aus der Google-Zeit oder gibt es irgendwo was, wo du sagst, so wenn dich einer fragt, was war der beste, größte, erfolgreichste Deal, wo du mit drin warst?
Ja, also ich glaube, wie gesagt, dieser Yahoo-Nokia-Deal, der war damals super spannend. Dann wir sind quasi dann zu der Unterschrift dann nach Finnland geflogen. Und wenn du dann halt dich zwischen Amerikanern und Finnen bewegst und so einem Riesenladen wie Nokia, zu der damaligen Zeit, ne, da waren die ja wirklich so die Kings of the Universe, das war echt ein toller Deal. Ja. Der war auch sehr kreativ, weil das fing an wirklich tatsächlich mit dem Gespräch mit meinem Counterpart bei Nokia, wo wir in einem kleinen Raum saßen an so einem Whiteboard und mal wirklich überlegt haben, wo könnte jetzt der Value Exchange stattfinden. Und da haben wir also wirklich bei Null angefangen. Ich glaube, es gab so ein generellen Wunsch auf beiden Seiten, guck doch mal, ob da was ist, ne? weil glaube ich, auch relativ schnell klar war, wo man sich gegenseitig quasi helfen konnte. Aber wir haben wirklich bei Null angefangen und dann so ein Deals-Zyklus, der ist dann halt auch ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und dann halt sowas wirklich vom ersten Gespräch bis hin zur Unterschrift zwischen den zwei CEOs durchzusetzen, das war eine super Erfahrung. Ich glaube, die zweite war dieser erste Apple-Deal, den fand ich unheimlich toll. Der war, vor allen Dingen kam der sehr, sehr früh, auch in der Postmates-Lebensphase. Das heißt, das war für uns ein sehr guter Weg, natürlich über so eine Apple-Partnerschaft zu zeigen, dass halt die Postmates-API wirklich robust ist und auch Sinn macht für eine große Firma wie Apple. Und du kannst dir auch vorstellen, halt als so ein relativ ungeordneter Startup dann halt mit so Apple-Teams dann zu agieren und dann halt auch so einen Deal hinzukriegen, der dann auch qualitativ Apple standhält. Da bin ich auch echt stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Habe ich natürlich nicht alles, das machst du ja nie komplett selbst, da arbeitest du immer als Team, aber du bist dann natürlich als BD-Person immer eigentlich so eine zentrale Figur, die dann so ein bisschen die Fäden auch steuert. Und das fand ich irgendwie ganz klasse. Ja, und jetzt bei Google Maps, weiß ich gar nicht, ob es da irgendwie einen Deal gibt, aber das Schöne bei Google Maps ist halt, das besteht aus so vielen Komponenten und ist so global, dass ich natürlich jetzt unheimlich viel ich kriege unheimlich viel Erfahrung und mir gibt das so viel halt mit so vielen verschiedenen Firmen und so viele verschiedene Deals zu machen. Und das ist echt das Schöne, diese einmal A, diese globale Reichweite, aber B, halt auch diese Abwechslung, ne? Weil du ja mit alles machst von vielleicht Satellitendaten bis halt zu den lokalen Transitdaten in Tokio, ne? Und was es da immer noch so gibt. Also es sind da hunderte von Partnerschaften, die wir jährlich machen. Und das macht unheimlich Spaß. Und das ist natürlich auch, und man muss wirklich dazu sagen, die Teamqualität ist natürlich auch nochmal wirklich betonenswert. Bei so Startups hast du ja immer ein eher jüngeres Team, aber in so einem großen Laden wie Google, und die haben halt dann natürlich auch noch relativ hohe Anforderungen an ihr Personal. Das ist also, man lernt wirklich auch von seinen Mitarbeitern und von seinem eigenen Team, und man ist halt von Leuten umgeben, die in meinem Falle wahrscheinlich 5-10 Mal schlauer sind als ich, und man lernt halt permanent dazu. Ne? Also jetzt selbst nach den 4 Jahren, habe vor ein paar Wochen mein 4-Jähriges gehabt, ich bin jeden Tag immer noch gechallenged und lerne jeden Tag dazu. Das ist echt eine gute Erfahrung. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so lange anhalten würde. Also ich könnte mir im Moment nur schwer einen besseren Job vorstellen, weil es halt weiterhin spannend bleibt.
Ja, das ist meine nächste Frage eigentlich fast obsolet, weil ich finde, du sprühst so vor Energie und du hast so viele Sachen so cool erreicht und du hast irgendwie auch die finanzielle Sicherheit. Da könnte man ja auch sagen, okay, jetzt nehme ich mal das gesammelte Wissen der letzten Jahre und setze das nochmal an irgendwas Eigenem um. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn du natürlich bei Google arbeitest und irgendwie an so Deals, wie was du gerade gesagt hast, mit irgendwie überall auf der Welt arbeitest, das ist natürlich auch auf dem Niveau, was dann ja auch total Challenge, wo man so viel lernt. Und wenn man dann von Null anfängt, ist es vielleicht dann auch, warum, ne? Wenn man sowieso irgendwie gerade so happy ist vielleicht, ne? Also siehst du dich schon eher noch weiter bei Google die nächsten Jahre?
Ja, also die kurze Antwort wäre ja, auf jeden Fall, weil im Moment sehe ich überhaupt keinen Grund, mich wegzubewegen von Google. Aber man muss natürlich auch sagen, ich habe in der Vergangenheit immer so aus dem Bauchgefühl gehandelt, ne? Wenn ich gemerkt habe, jetzt ist der Zeit zu gehen, aus welchem Grund auch immer, dann habe ich mich relativ schnell entschieden. Und ich sage immer zu Leuten, glaube ich, wenn du im BD-Bereich bist und im Legal-Bereich als Rechtsanwalt bist, dann hast du einen Vorteil im Valley. Du hast, glaube ich, echt ein längeres Haltbarkeitsdatum. Ne? Denn im BD-Bereich und im Legal-Bereich ist halt Erfahrung unheimlich wichtig. Und je mehr Deals du gemacht hast und je mehr Verträge du unterzeichnet hast und so weiter, das hat, ne, ich glaube, da spielt es keine Rolle, ob du jetzt mit Mitte 50 dann nochmal zu einem kleinen Startup gehst, da kannst du definitiv Mehrwert leisten. Wohingegen du natürlich als Ingenieur und Produktperson oder Produktmanager vielleicht mit 40 oder 50 nicht mehr ganz so spannend bist für so einen kleinen Laden, der irgendwie jetzt halt die nächste Generation an Kunden gewinnen will. Ne? Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wie gesagt, also im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, aber auf der anderen Seite, klar, ich bin natürlich immer im Kontakt noch mit verschiedenen Leuten. Ich habe eben noch mit René Reinsberg gesprochen, den ich natürlich, dann höre ich halt die Stories, was der bei Celo macht. Das piekst einen natürlich schon nochmal so ein bisschen. Also ich würde sagen, sag niemals nie. Ich glaube schon, dass ich nochmal irgendwann, ich weiß nicht, es kann sein, dass ich bei Google vielleicht meine Karriere beende, aber es kann auch nochmal gut sein, dass ich nochmal 1-2 andere Sachen mache. Ich entscheide das ganz spontan. Aber muss man mal sehen, ob man nochmal 5 Jahre macht oder 10 Jahre oder 15 Jahre. Solange es Spaß macht, ist es ja okay.
Ja. Für die Leute, die den Podcast hier das erste Mal hören, René Reinsberg, auch einer der Folgen aus diesem Podcast, super erfolgreicher Gründer hier in San Francisco, kann ich persönlich sehr empfehlen, weil das Thema natürlich super spannend ist.
Ist echt spannend.
Sag mal, du hast ja auf der privaten Seite auch so einige Leidenschaften und eine davon habe ich immer schon mal so wieder angeschnitten hier im Podcast, aber noch nicht so richtig und deswegen will ich da nochmal gerade ein paar Minuten drüber sprechen, nämlich das ganze Thema Burning Man. Das ist ja so ein Thema, was dich ja nun sehr mitgenommen hat. Erzähl mal warum.
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, ich bin die deutschen Mithörer verstehen das. Ich bin ja in den 80ern, 90ern in Deutschland aufgewachsen und ja im Endeffekt auch in der Elektro-Szene. Und wie gesagt, bin am Wochenende tanzen gegangen, ne? War im Club und habe das gemacht, was wahrscheinlich viele andere Deutsche auch gemacht haben. Das ist hier erstmal in den USA ja gar nicht so, ne? Die meisten Leute in meinem Alter in den USA, die sind irgendwie, glaube ich, eher mit Rockgitarren aufgewachsen und auf irgendwelchen Grateful Dead Konzerten gewesen, was auch cool ist, aber eine komplett andere Schiene. Ich bin zu Burning Man eigentlich relativ spät gekommen. Ich bin zu Burning Man zu der Zeit von Postmates gekommen, über eine Kollegin von mir damals, die mich eingeladen hat, an ihrem Camp da teilzunehmen, weil das ist nämlich echt auch noch relativ schwer. Du kannst natürlich da auch so hinfahren, wenn du irgendwie Tickets dir besorgst, aber dann weißt du natürlich nicht genauso, was du da machen sollst, ne? Und du bist halt im Endeffekt ohne jetzt jemanden zu haben, der dich da mal so ein paar Tage bei der Hand nimmt, ist es dann irgendwie schwierig. Aber ich habe dort ein ganz tolles Camp gefunden von 20, 25 Leuten und bin dort quasi wirklich wie so eine Familie reingekommen und habe dort ein paar ganz intensive Jahre halt Burning Man miterlebt und fand das grandios, weil das halt so eine schöne Mischung ist aus diesem, ja, so einem utopischen Leben, ne? Also man hat ja dann eine Woche lang, nimmt man ja da kein Geld in die Hand, alles wird getauscht oder geschenkt, eigentlich primär geschenkt, nicht getauscht, aber jeder bringt irgendwie was mit zur Playa und man lernt Leute aus der ganzen Welt kennen, man geht natürlich abends feiern und überall spielen gute DJs und so weiter. Und was mir damals gar nicht klar geworden ist beim ersten Mal, wie beeindruckend es ist, mal eine Woche in der Wüste zu leben. Ne, also dann mit Fahrrad einfach mal so rauszufahren, bis man an dieser sogenannten Trash-Fans ankommt, ne, die dann wirklich einen wahrscheinlich davon abhält, irgendwann sich mal zu verfahren. Du kannst also an der Trash-Fans immer wieder zurückkommen ins Camp. Du kannst dich wirklich echt nur sehr, sehr schwer dort verlieren. Aber halt mitten in der Nacht oder in einem Sandsturm raus in die Wüste zu fahren auf dem Fahrrad, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ist leider ein bisschen schwierig, glaube ich, aus Deutschland heraus. Gibt es natürlich auch viele Leute, die zum Burning Man fahren. Aber ist sehr leicht aus San Francisco, ne? Weil du kannst dich da, ich habe mich, glaube ich, jedes Mal immer so 2-3 Wochen vorher erst entschieden, ach, dieses Jahr fahre ich, weil man immer relativ schnell noch an Tickets kommt. Und von hier aus ist es irgendwie 4-5 Stunden Fahrt. Das ist echt kein großer Akt. Da kannst du auch mal so für 2-3 Tage hinfahren und musst nicht die ganze Woche machen. Also eine Woche, 10 Tage ist schon ganz anstrengend. Aber ich fand das immer sehr schön. Und wie gesagt, das gibt mir immer noch so den, halt einen der wenigen Momente im Jahr, wo man im Endeffekt mal tanzen und feiern kann, so wie ich es halt aus Deutschland gewöhnt bin, nämlich in so einer Club-Atmosphäre mit sehr guter Musik, guten Visuals und mit guten Leuten.
Ja. Nimmst du jetzt deine Kinder dann auch schon mit?
Ja, die Große ist 17. Die geht definitiv schon auf Festivals, auch mit uns. Also Outside Lands ist ja hier so das Bekannte in San Francisco, wo wir mit ihr auch schon ein paar Mal waren. Und die hat zum Glück einen ähnlichen Geschmack wie ich, wo ich irgendwie auch ganz happy drüber bin. Habe ich jetzt nicht aufoktroyiert, aber ich glaube, wenn du halt den ganzen Tag meine Musik hören musst, dann bleibt was hängen. Aber die hat natürlich Lust. Als 17-Jährige kriegt die natürlich, die kann sich natürlich auf YouTube komplett informieren. Die weiß genau, was da läuft. Und die hat, glaube ich, schon Lust. Mhm. Aber ich habe ihr gesagt, dass wir noch ein paar Jahre warten. Ich habe ihr, glaube ich, sogar gesagt, dass sie mal erstmal alleine hinfahren soll, wenn sie 21 ist. Ich glaube, die muss halt tatsächlich ein bisschen älter sein. Ich glaube, die muss das, glaube ich, mal erstmal alleine mit Freunden erfahren, weil es schon irgendwie echt eine besondere, auch eine intensive Erfahrung. Und dann aber irgendwann kann es auch gerne mit mir gehen. Ich bin da relativ entspannt.
Ja, klasse. Sag mal, meine Abschlussfrage ist ja immer so ein bisschen so dieses, sieht man sich nochmal irgendwann zurück in Deutschland? Du hast ja nun hier, bist ja sehr gegroundet, ne, mit Familie und auch die Familie deiner Frau ist ja hier. Aber ist das schon noch so ein Gedanke, dass du sagst, vielleicht will ich doch nochmal wieder zurück in Deutschland sein? Oder also wo ist deine Heimat? Also wo fühlst du dich zu Hause?
Ja, also erstmal würde ich sagen, ist meine, ja, ich glaube, ja, ich weiß nicht genau, ob meine Heimat tatsächlich immer noch in Deutschland ist, aber ich fühle mich doch noch sehr heimatverbunden, also noch sehr mit Deutschland verbunden, weil ich war ja auch mal eine Zeit lang in Japan in den frühen 90ern, wo es halt noch kein Internet gab und auch das Telefonieren noch nicht so einfach und billig war, wie es jetzt ist, und hab damals Deutschland sehr, sehr stark vermisst. Das geht mir aber jetzt gar nicht mehr so. Natürlich erstmal ist A, mein Lebensmittelpunkt hier, ne, weil meine Familie hier ist. Aber ich vermisse natürlich meine Brüder, vermisse meine Eltern, vermisse meine besten Freunde. Aber dadurch, dass du, ich höre zum Beispiel regelmäßig die Tagesschau, ich höre regelmäßig, lese den Spiegel oder die FAZ und so weiter, ist ja relativ leicht, sich mit dem Thema Deutschland hier aus den USA zu befassen, und fahre ja normalerweise pre-Pandemie und hoffentlich auch wieder nach der Pandemie regelmäßig 2-3 Mal im Jahr nach Europa, geschäftlich, und hänge dann immer ein Wochenende dran. Habe also das irgendwie nie vermisst, aber bin tatsächlich, glaube ich, schon irgendwie so ein eher jemand, der wirklich sich sowohl hier zu Hause fühlt als auch in Europa. Ich bin übrigens kein amerikanischer Staatsbürger, habe, glaube ich, auch mehr mit dem Thema Europa geliebäugelt unter Trump-Zeiten, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil diese 4 Jahre so fürchterlich waren. Aber wie gesagt, jetzt hoffentlich normalisiert sich das ganze Thema wieder. Ich könnte mir gut vorstellen, glaube ich, so ein Standbein in beiden Ländern zu haben. Ne? Meine Frau ist ja, habe ich ja gesagt, ist ja, ich bin ja Immigrant, sie ist die erste Generation, ihre Eltern sind aus Irland gekommen, und ich glaube, wir haben beide noch einen starken Hang nach Europa. Die Kinder sind auch regelmäßig jedes Jahr oder alle 2 Jahre mindestens für eine längere Zeit in Europa gewesen und haben auch eine Affinität sowohl zu Deutschland als auch dem Rest von Europa. Und ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht so eine Mischung zu fahren. Also, weil ich muss ganz ehrlich sagen, im Dezember in Berlin anzukommen am Flughafen, ne, und dann irgendwie so der Regen kommt irgendwie so von links und der Taxifahrer, der raunt sich sofort an, weil du ihn fragst, ob er denn die Kreditkarte nimmt, und der macht dich halt sofort an, ob ich denn kein Cash hätte. Weißt du, in den Momenten denke ich mir so, warum willst du denn wieder zurück nach Deutschland? Ne? Aber ganz ehrlich, Deutschland im Sommer, mit Freunden und Familie irgendwo grillen, ist schon auch was Besonderes, ne? Und die Nähe nach tollen Locations, ob das Italien oder Spanien oder was auch ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht die Sommer in Europa zu verbringen und die Winter in San Francisco. Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein guter Mittelweg.
Das klingt auf jeden Fall nach einem super Plan. Holger, vielen Dank, dass du uns einmal auf diese, oder mir vor allem jetzt direkt hier diese auf diese Reise mich mitgenommen hast. Super beeindruckende Karriere und tolle Insights. Vielen, vielen Dank dafür.
Gerne, Christian. Ich fand das ganz schön. Ich habe in Vorbereitung für dieses Gespräch mir ein paar von den anderen Gesprächen angehört, primär von Leuten, die ich schon kannte. Und habe echt noch sowohl der Lisa Kleinsorge, die du schon mal interviewt hast, als auch dem René Reinsberg, beiden gesagt, dass ich über die beiden nochmal was Neues erfahren habe, obwohl ich sie schon relativ lange kenne, durch das Interview mit dir. Also von daher auch dir danke, dass du halt so Lebensgeschichten von Leuten weitergibst. Finde ich gut.
Cool, ja, das freut mich. Danke dir, ne? Mach's gut.
Danke, Christian. Mach's gut. Ciao, ciao.
Das war es mit der Folge mit Holger Lüdorf von Google Maps. Und ja, ich muss ja sagen, ich freue mich doch immer sehr, wenn jemand meinen Podcast weiterempfiehlt oder eine ehrliche Bewertung im App Store hinterlässt. Das hilft mir wirklich sehr. Also falls du dir jetzt eine Minute Zeit nehmen kannst, wäre das echt super klasse, um genau eins von diesen beiden Sachen zu machen. Und zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team, Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch. Und du und ich, wir hören uns dann hoffentlich wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.